Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des Podcasts Korintherknabberei. In diesem Podcast geht es um die Korintherbriefe des Apostels Paulus, zwei Briefe im Neuen Testament, ganz frühe Zeugnisse des Christentums. Heute sind wir immer noch im ersten Korintherbrief, und zwar immer noch in seinem Einleitungsteil, bei der Formel Jesus Christus, die natürlich viel mehr ist als eine Formel. Auf der anderen Seite ist Jesus Christus auch kein Name, also nach dem Motto Vorname Jesus, Nachname Christus. Es ist ein Missverständnis, wenn gesagt wird, das Christentum sei wie der Buddhismus nach seinem Religionsgründer benannt worden. Für den Buddhismus kann ich nicht sprechen, für das Christentum ist es aber falsch. Denn der Religionsgründer hieß nicht Christus, er hieß Jesus. Insofern müsste man das Jesustum nennen, oder wie auch immer. Naja, ganz falsch ist es aber auch nicht, denn wenn dieser Jesus von Nazareth nicht auch Christus genannt worden wäre, dann hieße unsere Religion anders, klar. Zunächst aber noch ein kleiner Exkurs. Ich habe in den letzten Folgen gesagt, dass die Mitglieder der Gemeinde in Korinth sich noch nicht Christen genannt hätten, oder Paulus hat sie nicht so genannt. Ich sollte vielleicht präzisieren, soweit wir wissen. Denn der Begriff Christen kommt in der Bibel schon vor. Na, nur dreimal, aber immerhin. Zweimal in der Apostelgeschichte des Lukas, also in diesem Buch des Neuen Testaments, in dem die ersten Jahre dieses, naja, später Christentum genannten, dieser religiösen Bewegung, beschrieben werden. Und Lukas beschreibt es im Rückblick, also mehrere Jahrzehnte, nachdem das passiert ist. Und dort steht im 11. Kapitel, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Antiochia ist jene Hafenstadt in Syrien, in der damals, als das offenbar zum ersten Mal vorkam, in der damals Barnabas lehrte und gemeinsam mit ihm ein gerade neu bekehrter Mensch namens Paulus. Allerdings scheinen die Mitglieder der Gemeinde sich nicht selbst so genannt zu haben, sondern ihre Umwelt, also die Menschen in ihrer Umgebung, die dieser seltsamen jüdischen Gruppierung irgendwie ein Etikett geben wollten. Dann haben sie es halt Christen genannt. Die zweite Stelle in der Apostelgeschichte finden wir im 26. Kapitel. Paulus verteidigt sich vor König Agrippa und ist wohl so überzeugend, dass Agrippa anmerkt, es fehlte nicht viel und du hättest einen Christen aus mir gemacht. Wieder eine Fremdbezeichnung und wieder im Zusammenhang mit Paulus. Vielleicht hat Lukas hier ja den Menschen, die mehrere Jahrzehnte vor ihm lebten, etwas aus seiner eigenen Zeit in den Mund gelegt und es gab diese Bezeichnung Christinnen und Christen vielleicht damals noch nicht. Aber selbst wenn nicht, hat Paulus, der das ja gehört haben muss, den Begriff offenbar nicht aufgenommen. Aber er bindet die Menschen in seinen Gemeinden so stark an das Christusgeschehen, dass es eigentlich logisch ist, dass sich irgendwann der Begriff Christen durchsetzen musste. Im 1. Petrus dann, um es zu vervollständigen, wird der Begriff zum ersten Mal als Selbstbezeichnung verwendet. Da wird innerhalb weniger Verse aus einem mit Christus leiden ein als Christ leiden, was, finde ich, sehr schön die Herausbildung des Begriffs illustriert. Also Christus stand so im Zentrum dieser religiösen Gemeinschaft, dass es eigentlich zwangsläufig war, dass er sich irgendwann in der Bezeichnung dieser Gruppe niederschlägt. Zurück zum Thema dieser Folge. Es ist auffällig, wie oft Paulus im Eingangsteil seines ersten Korintherbriefs von Jesus Christus spricht. 9-mal in 9 Versen nämlich. Paulus bezeichnet sich als Apostel Christi Jesu. Die Mitglieder der Gemeinde sind die Geheiligten in Christus Jesus. Paulus spricht auch alle anderen an, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Im Friedensgruß kommt der Friede auch vom Herrn Jesus Christus. Die Mitglieder der Gemeinde haben Gnade bekommen in Christus Jesus. Die Predigt von Christus ist in der Gemeinde stark geworden. Die Gemeinde wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Nach dieser Zeit wird der Tag unseres Herrn Jesus Christus kommen. Und schließlich ist die Gemeinde berufen zur Gemeinschaft des Gottessohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das Gemeine ist nun, dass wir auf einem anderen Wissensstand sind als die Gemeinde in Korinth. Wir wissen nicht genau, was Paulus mit all dem meint. Wir müssen es aus den wenigen Briefen des Paulus erschließen und können damit natürlich auch falsch liegen. Die Gemeinde dagegen ist im Vorteil. Sie hat Paulus selbst reden hören und sie konnte ihn fragen. Und deshalb sieht er in diesem Einleitungsteil keine Notwendigkeit, wozu auch, zu erklären, was er mit diesen beiden Worten Jesus Christus oder Christus Jesus meint. Das wäre ja Zeit- und Papyrusverschwendung gewesen. Und schlimmer noch, viele Menschen können sich heute nichts mehr unter einem Begriff wie Jesus Christus vorstellen, selbst wenn sie sich Christinnen oder Christen nennen. Im letzten Jahr haben die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland eine groß angelegte Umfrage zu Kirche und Glauben vorgestellt. Die sogenannte sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. In dieser Repräsentativbefragung wurden auch Nicht-Kirchenmitglieder befragt. Alle zusammen bekamen vier Sätze vorgelegt und sollten angeben, welche dieser Sätze ihre Überzeugung am besten wiedergäbe. Der erste dieser Sätze lautet: Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. In der Gesamtbevölkerung wählten diesen Satz 19%, unter Evangelischen 29%, bei den Katholiken 32% und bei Konfessionslosen nur 4%. Also in keinem Fall mehr als ein Drittel. Und das wurde als ein Indiz dafür bewertet, dass die kirchliche Religiosität abnehme. Ich teile diese Schlussfolgerung, aber ich habe mit dem Satz ein entscheidendes Problem. Irgendwie ist er ohne Vorkenntnisse nicht zu verstehen. Eigentlich müsste man Theologie dafür studiert haben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es kann schon sein, dass jemand, der dem christlichen Glauben inhaltlich zustimmt, die vielleicht sogar viel von Jesus Christus hält, mit dem Ausdruck, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat, wenig anfangen kann, denn es ist so eine verdichtete theologische Worthülse, die eigentlich seitenlang erklärt werden müsste. Und so ist es für uns auch mit dem Begriffspaar Jesus Christus im Eingangsteil des ersten Korintherbriefs. Die Evangelien sprechen höchst selten von Christus. Offenbar war das eine Bezeichnung, die erst in den jungen christlichen Gemeinschaften, wie auch immer die sich selbst nannten, mit dem Eigennamen Jesus verbunden wurde. Wenn Menschen damals Jesus begegneten oder ihren Nachbarn am kommenden Tag von ihm erzählten, dann sagten sie einfach nur Jesus. Vielleicht Rabbi oder Meister, auch Jesus von Nazareth nach seiner Heimatstadt, womöglich Jesus, der Sohn des Zimmermanns Josef. Ja, es gab dann auch sowas wie Jesus, Sohn Davids, weil man sich vorgestellt hat oder überliefert hat, dass Jesus ein Nachfahre des berühmten Königs Davids war und so weiter. Aber offenbar kamen die Jüngerinnen und Jünger erst nach den Erfahrungen mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus auf die Idee, dass da irgendwie noch eine weitere Bezeichnung nötig wäre, dass das, wie man ihn bisher genannt hat, irgendwie nicht mehr treffend und stimmig war. Also es musste eine Bezeichnung her, die untrennbar mit Kreuz und Auferstehung verbunden ist. Für Paulus gilt das besonders. Und Paulus findet oder wählt dann vorwiegend diese Bezeichnung Christus. Ungefähr die Hälfte der Nennungen von Christus findet sich in den 7 unumstrittenen echten Paulusbriefen. Paulus verbindet damit eine Kreuzestheologie, die aber ebenso untrennbar verbunden ist mit der Botschaft vom Auferstandenen. Insofern könnte man mit aller Vorsicht zunächst mal sagen, für Paulus ist Jesus Christus eine Kurzform für Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Nun hat Paulus aber das Wort Christus nicht erfunden. Auch die anderen frühen Christinnen und Christen nicht, schon gar nicht Jesus. Christos heißt der Gesalbte. Und das wiederum heißt auf Hebräisch Messias oder Maschiach. Und der Messias hatte eine ganz mächtige Geschichte im Judentum und er hat sie noch. Er ist Zielpunkt vieler Sehnsüchte. Viele in den jungen christlichen Gemeinden waren der Meinung, dass ihr Jesus dieser Messias, auf den man doch wartete, gewesen sei. Und viele andere, mit denen sie gemeinsam in die Synagoge gingen, stritten das genauso leidenschaftlich ab. Einer der Punkte, die schließlich zur Trennung führten. Aber Eigentlich entspricht das, was Jesus sagte und tat und wie dann später der Christus verstanden wurde, nicht dem, was viele Jüdinnen und Juden von ihrem Messias erhofften und erhoffen. Für den Begriff Christus zum Beispiel und vielleicht entscheidend gehört der Tod mit dazu, zum Messias nicht. Und auch die Auferstehung ist mit der Messias-Hoffnung nicht verbunden gewesen. Insofern ist es meines Erachtens nicht zulässig, Christus einfach mit Messias zu übersetzen, weil es Unterschiedliches benennt. Da ist auch keine Wertung drin, in dem Sinn, der eine Messias-Begriff ist besser als der andere, also Christus ist wertvoller als Messias. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Messias noch kommen wird, so wie die Jüdinnen und Juden ihn glauben, und ich glaube trotzdem an Jesus. Es ist auffällig, dass Jesus den Messias-Titel nicht wirklich für sich beansprucht zu haben scheint, auch wenn das immer schwierig ist herauszufinden, weil wir ja keine direkten Aufzeichnungen von Jesus haben, sondern wir haben nur das, was andere erinnern, die zum Teil deutlich später geschrieben haben. Und die jungen christlichen Gemeinden haben nach einem Begriff für etwas völlig Neues gesucht, wofür sie noch keine Begriffe hatten, was noch nie vorgekommen war, dieser Tod und diese Auferstehung. Und dann haben die jungen christlichen Gemeinden sich einen ausgeliehen, der irgendwie passte. Eben diesen Messias, diesen Christos-Titel. Vielleicht hätten sie das nicht tun sollen. Als Paulus seinen ersten Korintherbrief schrieb, war es aber längst passiert. Er füllt den Christusbegriff nun auf eine Weise, die seinem Verständnis von Gott und Jesus entspricht und die sich deutlich von der Messias-Vorstellung unterscheidet, die er selbst als junger Mann gehabt hat. Ursprünglich war Messias, der Gesalbte, eine Bezeichnung für einen König, der einfach eine Spezialbehandlung dieses Königs beschrieb. Könige wurden gesalbt, zumindest die Besonderen. Da gibt es die Geschichte von dem alten Propheten Samuel, der von Gott losgeschickt wird, um einen neuen König zu salben. Denn der alte König Saul hat offenbar versagt. Und für Samuel ist das ein Problem, denn er hat den Saul damals vor vielen Jahren auch gesalbt, aber naja, Gottes Befehl, deshalb geht er los und er wird zur Familie des Isai geschickt, nach Bethlehem. Dort soll er den neuen König salben, aber er hat keine Ahnung, wer das sein könnte. Er weiß nur irgendwie in der Familie, dieses Isai ist jemand, den soll ich zum König salben. Und letztlich ist es von den 8 Söhnen des Isai, Frauen waren offenbar nicht im Blick, es ist David, der kleinste und mickrigste, den Samuel salbt, weil Gott das so will. David wird nicht gleich König, aber als er es wird, begründet er das Reich Israel und der Überlieferung nach ist er auch ein Vorfahr Jesu, deshalb Jesus Sohn Davids. Und wichtig ist, die Salbung ist nicht irgendein Ritus, der halt gemacht wird, weil das so dazugehört, sondern diese Salbung stellt eine besondere Verbindung zu Gott her. Und es gibt auch heute noch Anklänge, zum Beispiel bei der Salbung von Charles III. Bei seiner Krönung 2023, da war ja auch dieses geheimnisvolle Ritual der Salbung, wo dann die Fernsehbilder nicht mehr zuschauen durften. Das war eben etwas, was abgemacht wurde zwischen dem neuen König und seinem Gott. In der ganz ursprünglichen Bedeutung ist der Gesalbte also ein real existierender König, ein Mensch aus Fleisch und Blut, vielleicht mit besonderen Kräften, aber auch mit Fehlern und vor allem einer, der irgendwann stirbt. Also bei David ist das so. Daraus entwickelte sich dann irgendwann eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einem Messias, der am Ende der Zeit kommen oder das Ende der Zeit einleiten würde. Ein Anführer aller Völker, mit dem ein neues Zeitalter anbricht. Eine tröstliche Hoffnung für Menschen, die in ihrem realen, aktuellen Zeitalter schrecklich leiden müssen. Oder eine tröstliche Hoffnung für ein Volk im Exil, in der Unterdrückung, in der Zerstreuung. Aber trotzdem ist dieser Messias, auf den gewartet wird, ein Mensch und kein Gott, auch kein Gottessohn. Und zur Zeit Jesu traten etliche Messiasse auf. Diese Menschen versprachen, Israel von der Herrschaft Roms zu befreien. Sie traten politische, oft kriegerische Bewegungen los, die aber schnell von der Besatzungsmacht niedergeschlagen werden. Wenn nun Jesus Messias genannt wird, ist das erstmal irritierend, denn er verspricht ja gerade nicht die gewaltsame Befreiung aus der Fremdherrschaft, sondern fordert zur Gewaltlosigkeit auf. Und vielleicht führt dieser Widerspruch mit dazu, dass irgendwann aus dem Hosianna der Preisung ein kreuzigt ihn wird. Dann stirbt Jesus. Und damit wäre normalerweise auch der Messias-Titel Vergangenheit. Denn ein Messias stirbt nicht durch die Hand seiner Feinde. Schon gar nicht am Kreuz. Keiner von den anderen Messiasen, mit denen die Römer kurzen Prozess machten, wurde über seinen Tod hinaus verehrt, soweit wir das wissen. Trotzdem hält sich dieser Titel für Jesus, wird ins Griechische übertragen, wird zu Christos und bei Paulus zum Kernbegriff. Und er verbindet diesen Begriff dann untrennbar mit dem eigentlich Unvereinbaren, mit dem Tod. Und so verändert sich der Begriff, und ich kann schon verstehen, dass Gläubige, Jüdinnen und Juden damals irritiert oder auch wütend waren, dass ein Begriff, der ihnen so wichtig war, plötzlich anders verstanden, man könnte sagen, verfälscht wurde. Für Paulus war das kein Problem, er wollte den Begriff ja gar nicht verfälschen, sondern er wollte ihn schärfen. Für ihn war der Christus der Gekreuzigte und Auferstandene und war es von Anfang an gewesen. Wie gesagt, vielleicht hätte er einen anderen Begriff dafür erfinden sollen. Für uns ist es insofern ganz praktisch, dass die beiden Begriffe sprachlich unterscheidbar sind. Messias und Christus. Also zwei Begriffe, die geschichtlich verwandt sind, natürlich auch, ja, in der Hoffnung auch verwandt sind, aber doch unterschiedliche Stoßrichtungen, nur, nee, mehr als Nuancen haben. Paulus nun benutzt das Wort Christus im Anfangsteil seines ersten Korintherbriefs zunächst fünfmal in der Formel Herr Jesus Christus, also zum Beispiel, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und das ist wahrscheinlich eine Formel, die zu den Gottesdiensten und Riten der jungen Gemeinde schon dazugehörte, als er zu ihr stieß. Darin steckt also nicht unbedingt seine eigene Theologie. Die vier anderen Nennungen sind interessanter. Paulus ist der Apostel Christi Jesu, die Gemeinde sind die Geheiligten in Christus Jesus, sie hat Gnade bekommen in Christus Jesus und die Predigt von Christus ist in ihr als in der Gemeinde stark geworden. Hier tritt der Personencharakter dieses Christus zurück und die Stoßrichtung geht mehr ins Inhaltliche. Das wird auch schon dadurch verdeutlicht, vielleicht ist das jetzt Zufall, aber mir ist es gerade aufgefallen, dass es umgestellt wird. Also am Anfang steht Christus, sozusagen die Bezeichnung, diese Funktionsbezeichnung, diese Beschreibung eines Geschehens, und dann kommt der Eigenname, nämlich Jesus. Wie auch immer, es geht um ein Geschehen, das dazu führt, dass Menschen begnadigt und geheiligt werden. Ein Geschehen, von dem ein Apostel wieder und wieder erzählt, weil es lebensverändernd sein kann. Da wird nicht mehr ein Gesalbter genannt in einer besonderen Beziehung zu Gott, so wie bei König David. Und die anderen Menschen profitieren dann von dieser auserwählten Gestalt, weil er eben ein toller König ist? Nein, dieses Christus bezeichnet eine Beziehung, in die alle hineingenommen werden, die das wollen. Kein übermächtiger König, der bestaunt oder bewundert oder gefürchtet wird, sondern ein Segensraum. Ich finde das ein faszinierendes Konzept und sehr modern. Insofern ist es dann wieder konsequent, von Christenheit zu sprechen. Menschen, die nicht einfach zu Christus gehören, sich ihm irgendwie versprochen oder verpflichtet haben. Nein, Menschen, die sich hineingewagt haben in das, was Gott damals geöffnet hat und immer wieder öffnet. Menschen, die sich als Teil der Beziehung verstehen, die sozusagen irgendwie behelfsmäßig als Christus bezeichnet wird. Eine Beziehung zu der Macht, die ewig ist und sich doch verletzlich und sterblich gemacht hat. Es ist also schon völlig korrekt zu sagen, dass Gott sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat, theologisch, biblisch, völlig einwandfrei. Aber es ist trotzdem eine Lehrformel, die mit Leben gefüllt werden muss. Und das kann ein Fragebogen nicht. Und deshalb belässt es Paulus auch nicht dabei, 9 Mal in 9 Versen der Gemeinde die Vokabel Christus um die Ohren zu hauen, sondern er buchstabiert das in konkreten Gemeindesituationen aus. 16 lange Kapitel. Er schreibt von der Beziehung zu Gott und der Beziehung der Gemeinde untereinander und das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich, das ist schwierig. Es wäre einfach zu sagen, ja, da ist Jesus, der ist für uns gestorben, der hat für unsere Sünden gelitten, dem muss ich mich unterwerfen und ich muss tun, was er sagt. Das ist ein klares Gegenüber. Aber Christus ist mehr. Christus ist eine Beziehung, in die ich mich hineingebe und es ist ein Geschehen, das uns mit hineinnimmt. Und dadurch sind ganz andere Dimensionen im Spiel. Ich finde ja, dass wir dadurch ernster genommen sind und unser Leben vielfältiger berührt wird und dass das unser Leben deutlich mehr bereichert, als wenn Christus so eine Ikone ist, der ich halt folge. Aber es kann weniger beschrieben und definiert werden, als selbst gefühlt. Naja, ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen, zum Beispiel in der nächsten Folge, in der wir dann tatsächlich in den Brief einsteigen. Bis dahin kann dieser Podcast über alle gängigen Podcast-Kanäle abonniert werden und das würde mich natürlich freuen. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Und jetzt, wo ich es aufnehme am Ostermontag, sage ich eine gesegnete Osterzeit. Und ansonsten alles Gute, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.